Das heißt, wir müssen uns fragen, wie nah essen wir noch an der Natur? Wie frisch sind unsere Lebensmittel? Und dann können wir beantworten, kommt denn genug in unserem Körper an?
Willkommen bei Naturheilkunde Kompakt, eurem Podcast für Erfahrung, Wissen und Praxis aus der Naturheilkunde. Mit direktem Weg in eure Ohren. Ob Basics und Hintergründe oder Tipps und Trends. Unsere InterviewpartnerInnen teilen nahbar und unterhaltsam ihr Wissen. Ausgesuchte Themen kombiniert mit erfahrenen ExpertInnen. Wir fragen nach zu Fällen aus der Praxis oder beleuchten traditionelle wie moderne Therapiemethoden aus der ganzheitlichen Medizin.
Der Podcast Naturheilkunde Kompakt dient ausschließlich dem kollegialen Austausch und der Information und Fortbildung in therapeutischen Fachkreisen. Der Podcast ersetzt nicht die Beratung durch einen Therapeuten oder Arzt. Die Inhalte dürfen nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose oder als Empfehlung zur Behandlung von Krankheiten interpretiert werden. Aussagen von Interviewpartnern stellen nicht zwangsläufig die Meinung der MGO-Fachverlage dar und unterliegen dem Wandel der Zeit sowie aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Heute spreche ich mit dem Mikronährstoffexperten Martin Krowicki darüber, wie man sein Immunsystem schon vor stressigen Phasen auf möglichst stabile Füße stellen kann.
Hallo lieber Martin, schön, dass wir heute zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen können. Stell dich doch unseren Hörern einmal kurz vor. Wer bist du? Was ist deine Expertise?
Ja, hallo. Danke für die Einladung und erstmal hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Die Kunst ist es, das ein paar Sätze zu kriegen. Ich bin ursprünglich mal als Sportwissenschaftler gestartet, mit dem Wunsch, Menschen beim Gesundwerden zu helfen. Erstmal aus rein, ich sag mal, sportlicher Bewegungssicht, was ich da für Möglichkeiten habe und hatte. Habe da im Reha-Bereich arbeiten dürfen und auch in einem Gesundheitszentrum. Und aber gemerkt, dass unser Körper, ja, dass wir oft immer so eindimensional arbeiten. Also der Bewegungsexperte der Sportwissenschaft arbeitet im Bewegungsbereich. Der Ernährungsexperte der Ernährungstherapeut arbeitet im Ernährungstherapiebereich. Für mich war es dann spannend, einfach in die anderen Welten auch einzutauchen und habe mich dann spezialisiert im Bereich Ernährung und Mikronährstofftherapie, das einfach noch als Element dazugeholt. Später jetzt auch noch NLP und Emotionsarbeit und entwickle mich im Prinzip zu einem ganzheitlich arbeitenden Coach und Therapeuten. Das war so die Reise der letzten Jahre und so mein Herz schlägt im Bereich Ernährung, Mikronährstofftherapie. Das ist jetzt auch so tatsächlich mein Kern geworden, in dem ich arbeite, wirke, ausbilde und Menschenhilfe.
Okay, wie hast du den Schritt gemacht vom Sport zur Ernährung? Ich meine, das hängt ja für viele Leute zusammen, aber was ich mitgekriegt habe, ist der Ansatz bei den Sportlern ja da trotzdem ein bisschen anders oft noch als bei den Ernährungstherapeuten. Wie hast du da so diesen Denkswitch gemacht?
Ja, also aus dem Sport heraus gibt es unterschiedliche Wege. Einerseits die Leistungsverbesserung und die Performance-Steigerung. Das war damals natürlich ein logischer Gedanke, dadurch kommen viele im Sport auch mit Nährstoffen in Berührung. Ne? Dass wenn du realisierst, dass wenn du zum Beispiel Muskeln aufbauen willst, dass es dafür ein Vitamin D braucht als wichtiges Prohormon in unserem Körper, was einfach unsere Hormone und den Testosteronstoffwechsel auch in Gang bringt und damit auch aufbauend wirkt. Also es sind so die Performance-Dinge, die über Nährstoffe geschehen können und Ernährung, aber auch natürlich Verletzungsprävention, ne? Also einige Entzündungen auch im Sport damals, im Kraftsport, auch da über Pflanzenstoffe zu gehen, auch über immunwirksame Nährstoffe und eben auch den Körper darüber auch nicht zu sehr am Sport verschleißen zu lassen, sondern immer, ich sag mal, eine Adaptionsmöglichkeit zu geben. Das heißt, aus eigener Kraft sich auch gegen äußere Reize, die nun mal kommen im Sport oder auch in anderen Belastungen, die wir auch im Alltag haben, sich dagegen wehren zu können. Ja, und dann überträgt sich das aber auch in alle anderen Bereiche. Und ich arbeite jetzt auch mit Krankheitsbildern und auch mit verschiedenen anderen Gesundheitszielen auch. Das ist jetzt nicht mehr nur auf den Sport bezogen mittlerweile.
Ja, man hört schon raus, dass du gerne noch ein bisschen um die Ecke denkst und einen Schritt weiter denkst und nicht nur ganz stupide mit Scheuklappen durchs Leben läufst. Sonst wäre das nicht so schnell, glaube ich, in so viele Bereiche auch. Ausgelaufen ist jetzt, klingt jetzt so negativ, aber ich meine es eigentlich positiv, so dieses Mäandern wie so ein Fluss, der sich halt seinen Weg sucht. Ich finde, das geht halt nicht nur in eine Richtung.
Das Bild trifft's gut.
Genau, wir wollen uns ja heute das Thema Nährstoffe angucken im Zusammenhang mit Prävention, wenn man weiß, es wird demnächst stressig. Was kann man sich da Gutes tun? Wie kann man da vorbauen? Ganz grundsätzlich ist ja immer so eine Frage bei Nährstoffen, sollte man das über die Ernährung machen oder sollte man das supplementieren? Wo siehst du da so die Stärken, die Schwächen und die Grenzen?
Das ist eine gute Frage, das auch aus vielen Blickwinkeln zu betrachten. Und jeder, der jetzt zuhört, hat jetzt schon ein ganz eigenes Bild von dieser Antwort und oft auch eine Antwort, die er vielleicht gerne hören möchte oder für die er selber steht. Das ist ja doch ein Gebiet, gerade Thema Nahrungsergänzung, gibt es die Seite, die sagt, brauchen wir alles nicht, ne? Und ist unnötig. Und dann gibt es aber auch die Seite, die sagt, ja, mir ist Ergänzung wichtig, über die Ernährung kann ich es nicht auffüllen und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Dass wir uns halt immer fragen dürfen, wie gut, wie nährstoffdicht, wie nährstoffreich ist denn unsere Ernährung noch heute? Was ist noch in dem drin, was wir essen? Also ist es wirklich natürlich, Nahrung aus dem Supermarkt zu essen, die zum Teil schon 2, 3, 4 Wochen unterwegs ist, jetzt mal. Als ganz, ich sag mal, ungünstiges Beispiel der Apfel aus Neuseeland. Was soll in dem Apfel aus Neuseeland noch an Nährstoffen drin sein, wenn wir wissen, dass Vitamin C eine sehr kurze Halbwertszeit hat? Ne? Was soll in abgepackten Nudeln, die mal ein Weizenkorn waren, mit einer Vollkornhülle drumherum, denen dann das Vollkorn quasi entzogen wurde, wo nur das Innere verarbeitet wurde, vermahlen wurde, vielleicht noch erhitzt würde, was soll da noch an Nährstoff drin sein, wenn 99% des Magnesiums gehen zum Beispiel verloren in der Herstellung. Ne? Das heißt, wir müssen uns fragen, wie nah essen wir noch an der Natur? Wie frisch sind unsere Lebensmittel? Und dann können wir beantworten, kommt denn genug in unserem Körper an? Und was wir jetzt sehen, ist, dass die nationale Verzehrstudie 2 ist eine groß angelegte Untersuchung gewesen. 2015 ist gerade auch eine neue Welle, wo wir dann 2025 die Ergebnisse bekommen, dass wir halt sehen, dass in der Bevölkerung rapide Nährstoffmängel bestehen. Also 30-50% der Menschen haben Magnesiummangel, 80% der Menschen Vitamin D-Mangel, ne? 90% der Menschen nehmen zu wenig Jod auf. Und das sind so Dinge mit, was erwarten wir, aber was ist die Realität? Und die Realität sind tatsächlich Studienergebnisse und Untersuchungen und auch Krankheitsbilder, die immer mehr zunehmen, wo wir schon wissen, dass Nährstoffe da auch eine Rolle spielen. Und deswegen, ich sage, man kann es ohne Nährstoffe schaffen, muss man aber ein wirkliches Optimum an Ernährung fahren. Sehr frische Lebensmittel, vieles selber angebaut, in absoluter Qualität, sehr frisch, ja, und nicht verpackt. Also es kommt nicht in einem Pappkarton daher. Und so nah wie möglich an der Natur, mit der Saison, regional. Dann ist es möglicherweise möglich. Aber wenn wir uns tatsächlich an so eine Ernährungsweise gewöhnen, die mit dem Supermarkt lebt und auch mit verarbeiteten Lebensmitteln und haltbar gemachten Lebensmitteln, was ja nicht immer schlimm ist. Das ist ja einfach die Zeit, in der wir leben und die uns auch Zeit spart. Dann können wir davon ausgehen, dass auch das Lebensmittel nicht mehr so reich ist an Vitaminen und Mineralstoffen und wir durchaus einiges ergänzen könnten. Die Empfehlung ist, dass wir es sollten.
Wahnsinnig diplomatische Antwort, aber eine, mit der ich wahnsinnig übereinstimme. Also ich kenne diesen Balanceakt zwischen, wie viel schafft man frisch selber zuzubereiten im Alltag und wo macht man dann Abstriche und wo möchte man dann vielleicht noch ein bisschen extra auffüllen. Ja. Was sind so die wichtigsten Nährstoffe für ein stabiles Immunsystem?
Ja.
Ganz kurz.
Ja. Erstmal nur ganz kurz Unterscheidung Makro- und Mikronährstoffe, mache ich ganz kurz. Makronährstoffe sind ja oft so eher Bausteine und Treibstoff für unseren Körper. Fette, Kohlenhydrate so eher unser Treibstoff, dass wir einfach laufen können und dass wir Energie produzieren können. Eiweiße, dass wir jetzt Proteine aufbauen, dass wir so Körperstrukturen aufbauen und Enzyme aufbauen. Und dann kommen die Mikronährstoffe, die du jetzt angesprochen hast. Das ist ja jetzt einfach mal beispielsweise Mineralstoffe wie Zink oder Vitamine wie Vitamin C. Und das, ich sage immer, das sind so die kleinen helfenden Hände, die Arbeiter, die wichtigen An- und Ausschalter im Stoffwechsel, die dafür sorgen, dass alles überhaupt in unserem Wunderwerk funktionieren kann. Dass eine Immunzelle jetzt einfach gesprochen weiß, wann sie losfahren soll und was kaputt machen soll, ist wirklich sehr platt, und wann sie auch wieder aufhören soll, denn auch ein Immunsystem darf ja auch nicht überschießen und zu stark agieren. Und Vitamine, Mineralstoffe, einige Fettsäuren regulieren eben das Immunsystem und es sind vor allem Zink. Das ist, denke ich, so das, was man im Volksmund oft kennt, was man auch in der Werbung oft sieht. Zink und Vitamin C. Bei Erkältungserkrankungen in der Erkältungszeit wissen wir auch, das gibt tatsächlich Studien dazu, dass es funktioniert. Dann Vitamin D3, ganz wichtig fürs Immunsystem. Gerade im Winterhalbjahr wissen wir, Vitamin D-Spiegel gehen in den Keller, weil es eben ein sonnenbezogenes Vitamin ist, was wir über die Haut bilden. Und im Winter das nun mal sehr niedrig ist, bei den meisten, die nicht supplementieren. Dann gehen aber auch gleichzeitig die Erkältungs- und Grippeviren hoch. Das heißt, es gibt eine Korrelation auch zwischen Vitamin-D-Mangel und häufigen Erkältungen. Und Omega-3 spielt zum Beispiel noch eine Rolle, Vitamin B6. Selen ganz wichtig als Aktivator vom Immunsystem. Magnesium, Omega-3 hatte ich glaube schon gesagt, und auch Pflanzenstoffe, ne? Also Polyphenole, die wir eben verschiedenen Kräutern und so auch finden.
Okay, ja, das sind ja doch einige. Würdest du sagen, da gibt es irgendwie, ich sag mal, Top 3, wenn man vorbauen möchte, wenn nicht der Infekt schon da ist, sondern man sagt, man möchte wirklich diese Prävention machen, man weiß, demnächst kommen die Infektwellen und demnächst kommen eine stressige Projektphase auf Arbeit, man hat wenig Zeit, was kann man da wirklich machen, um da zu stabilisieren, dass man danach nicht krank an der Ecke liegt?
Ja, ja. Top 3 ist gemein.
Mach Top 5.
Ja, ja, es sind im Prinzip einige der genannten. Die wichtigste Basis war jetzt auch einfach tatsächlich für Immunsystem und auch Entzündungsregulation und all das am wichtigsten ist Omega-3. Ne, Omega-3 sind ja maritime Fettsäuren, sind vor allem eine Fettsäure drin, eine Omega-3-Fettsäure, die EPA, Eicosapentaensäure, die also eine Vorstufe von entzündungshemmenden Botenstoffen ist und das Immunsystem den Körper schon vorher beruhigen kann. Wenn du oft ist es so, dass unser Immunsystem immer mit irgendwas arbeitet, auch wenn wir nicht spürbar krank sind. Aber bei vielen ist es so, oder das Immunsystem muss ja beständig aufräumen, ne, weil ja immer irgendwas reinkommt. Partikel über die Luft, über die Haut, übers Essen, irgendwas wird immer bekämpft. Das ist normal. Aber Omega-3 und vor allem die EPA hilft einfach, entzündungshemmende Botenstoffe auszuschütten und dem Immunsystem zu helfen, das Ganze regulieren zu können. Deswegen würde ich sagen, Top 1 ist Omega-3. Dann haben wir Vitamin D, weil es einfach ein Aktivator ist von über 3000 Genen in unserem Körper zusammen mit Vitamin A und auch einfach da ganz wichtig verschiedene Enzymfunktionen reguliert, eben feindliche Abwehrstoffe zu bekämpfen, das Immunsystem zu aktivieren, die Darmbarriere, unsere Hautbarrieren, unsere Mundschleimhaut und auch die Nase stabil zu halten. All das ist, das macht alles Vitamin D auch mit und dafür ist es ganz, ganz wichtig. Und da so, ich denke mal, das sind so die Top 2. Was dann auch kommt, ist vor allem Selen, weil wir auch hier in Deutschland sind Selenmangelland und selenarme Böden und auch eine relativ selenarme Ernährung. Und auch hier ein System, was gut mit Selen gefüllt ist, kann besser auf Viren reagieren. Das Immunsystem, die Immunzellen sind besser versorgt. Es kann besser funktionieren. Und es gibt sogenannte Selenoproteine, davon gibt es ungefähr 30. Und all diese Proteine, viele der Proteine sind auch in unserem Antioxidantienstoffwechsel, zum Beispiel für L-Glutathion, das ist so unser Master-Schutz, eigenes Antioxidant. Dafür braucht Selen und die selenabhängigen Proteine. Und es hilft auch eben, dass Viren nicht so stark mutieren können in unserem Körper und sich weiterentwickeln und neue Wege finden, dort zu bleiben. Da ist Selen extrem wichtig. Und das war jetzt der dritte. Dann noch der vierte ist Zink. Und bei Zink wissen wir auch einfach, dass es die Immunzellen scharf macht, aktiviert, reguliert und vor allem auch die Erkrankungsdauer senken kann. Es gab mal eine Studie, haben die auch verglichen, 50 Menschen, die ein Placebo bekommen haben, 50 Menschen, die ein Zink-Supplement bekommen haben. Und diejenigen, die Zink genommen hatten, die hatten ja knapp 3 Tage weniger Krankheitsdauer. Und das kann man auch schon vorher auffüllen. Dann kann man schon auch das Gefühl haben, dass man vielleicht auch gar nicht so doll dann reingeht. Und auch selbst bei den ersten kleineren Symptomen macht es auch noch Sinn. Ne? Und Vitamin C, auch hier gab es eine Studie, da hat sich gezeigt, wenn man es vorbeugend nimmt, dann hat die Vitamin C-Gruppe, also die Probanden, die Vitamin C genommen haben, hatten 35% weniger Erkältungen, 50% weniger Krankheitstage und 40% weniger schwere Krankheitstage. Und das war rein vorbeugend analysiert und dann geschaut, was passiert, wenn die Gruppe Vitamin C nimmt. Und die Vitamin-C-Gruppe kam deutlich besser weg. Und deswegen ist das auch eine gute Möglichkeit, ein paar hundert Milligramm Vitamin-C auch mitzunehmen und dem Körper einfach zur Verfügung zu stellen.
Okay, aber schon eine beeindruckende Studie, wenn man das ja so hört, wie viel das ausmacht.
Ja.
Spannend. Wie machst du das bei dir in deine Tätigkeit an, wenn die Leute zu dir kommen? Wie sortierst du aus, welche Nährstoffe sie wirklich brauchen?
Ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einerseits ist es natürlich zu fragen, wie ernährst du dich? Was sind so deine Gewohnheiten? Auf Basis einer Ernährungsanalyse kann man ja abschätzen. Hat er denn überhaupt eine nährstoffdichte Ernährung? Kommt da überhaupt irgendwas rein? Ne? Und da, ich sehe daran schon sehr, sehr viel. Wenn ich einfach Lebensmittel vor mir sehe, dann sehe ich auch immer, was für Vitamine, Mineralstoffe sind da grob drin. Und man kann das einfach abschätzen oder ich kann es einfach abschätzen. Dann einfach auch die Symptomatiken anzuschauen, mit welchen Symptomen kommt er. Ne? Stichwort Schilddrüse, Schilddrüsenunterfunktion. Da kann man immer schon ein Gefühl dafür bekommen, woran es liegen könnte. Jod, Selen, Eisen, Kupfer, Zink. Ne? Da hat man immer schon so eine Eingrenzung. Es muss nicht heißen, dass man sich darauf nur fokussiert, aber es gibt einem schon mal ein Gefühl, auch die Symptomatik. Ne? Oder wenn jemand immer krank ist, auch da an Vitamin D zu denken und die genannten jetzt, Vitamin C, Zink. Und dann kann man mit dieser ersten Analyse und mit dem ersten Idee auch noch eine vertiefende Blutanalyse machen. Ne? Das geht über ein großes Blutbild hinaus, auch über ein kleines Blutbild hinaus. Und hier dann zu analysieren auch mal die Mikronährstoffe auch wirklich im Blut nachzumessen. Also auch Zink, Selen und sowas auch wirklich mal im Blut nachzumessen.
Das heißt, das machst du dann eher ganz gezielt, dass du sagst, okay, ich vermute, bei den Menschen sind die das und das eher im Mangel, das messen wir jetzt nach und nicht so dieses, jetzt machen wir hier mal Rundumschlag, alle Mineralien, die ganzen Vitamine.
Also ja, kann man auch machen, wenn es ist halt natürlich immer eine Budgetfrage, ne? Also die Blutwerte werden in der Regel nicht übernommen von der Krankenkasse, außer das große Blutbild. Es gibt mal Ausnahmen wie Vitamin D, die mal übernommen werden, aber sonst in der Regel nicht viel. Und dann hängt es auch einfach immer davon ab, halt gezielt vorzugehen, das Budget, Kosten optimiert zu arbeiten. Und klar, wenn jemand wirklich Probleme hat, das System sehr quer hängt, dann kann es auch mal sinnvoll sein, wirklich eine große Batterie an Blutwerten zu fahren, mal alle Aminosäuren zu messen, die wichtigsten Vitamine, Mineralstoffe, noch ein paar Lebermarker und Entzündungsmarker und da wirklich ein komplettes Bild zu bekommen. Das ist auch möglich, hängt aber auch immer von der Zielstellung, vom Budget und von der Geduld auch des Patienten auch mit ab, ne, oder des Klienten. Mhm.
Und was ist so deine Richtung, in die du guckst, wenn du die Omega-3-Fettsäuren austesten willst? Da gibt es ja so verschiedene Ansätze, wo man das, wie man das nachguckt, wie man das auswertet, ob da genug da sind. Wie guckst du da drauf?
Genau, also die Goldstandard-Diagnostik ist halt die Analyse der Erythrozytenmembran, das heißt, die roten Blutkörperchen werden quasi im Labor untersucht. Das sind chromatographische Verfahren und dort kann einfach gemessen werden, wie viel Prozent Omega-3 ist zum Beispiel in der Zellmembran vorhanden. Da liegen sich ja immer die Fettsäuren paarig gegenüber, die Doppel-Lipidschicht, die wir kennen. Ne? Und das ist einfach ein repräsentativer Marker für den Omega-3-Gehalt in unserem Körper, den wir auch in unseren roten Blutkörperchen finden. Und dann können wir einfach prozentual bestimmen, ist der Omega-3-Index, wie viel Omega-3 ist in so einer Zellmembran vorhanden. Und der sollte, das wissen wir auch aus Untersuchungen, zwischen 8-12% liegen. Und das ist so der erste wichtige Marker, ob wir gut mit Omega-3 versorgt sind. Und den kann ich abgleichen. Und was wir oft messen, ist halt eben, dass es so bei 3% mal ist, bei 4%, bei 5%. Das sind so typische Omega-3-Mangel dann schon. Die Zellmembran hat nicht genug. Die Zelle ist nicht flexibel genug dadurch, weil Omega-3 die Zellen flexibel und beweglich macht, ne, und aufnahmefähig für Nährstoffe. Und das ist halt dann schon ein Risikofaktor und es muss dann einfach aufgefüllt werden. Und das wird heutzutage, geht das super valide mit Trockenbluttests. Das heißt, die kann man auch selber als Therapeut auch vorrätig haben. Also ich habe die immer auch da und kann die quasi die Klienten direkt über einen Trockenbluttest machen lassen. Das wird ins Labor geschickt mit 2 Tropfen Blut aus der Fingerbeere und wird dann ausgewertet. Und es spuckt auch noch den Omega-6-3-Index aus. Der gibt ja auch so unser Entzündungsgeschehen mit im Körper an. Ne? Also wenn wir zu viel Omega-6-Fettsäuren haben, was wir in der industriellen Ernährung leider oft haben, dann ist es ein pro-entzündliches Milieu. Das heißt, der Körper kämpft innerlich immer, also es werden immer entzündungsförderliche Botenstoffe ausgeschüttet durch die Omega-6-Fettsäure, vor allem die Arachidonsäure. Und das Gegengleichgewicht sind Omega-3-Fettsäuren, die ja, wie wir vorhin gesagt haben, entzündungshemmend wirken. Und die müssen einfach in der Balance sein. Und heutzutage ist es so, dass die Menschen eher bei 20:1 liegen, wenn im Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3, das Verhältnis eher bei 20:1 oder 15:1. Manche sind auch deutlich höher. Und das heißt einfach, dass das Entzündungsgeschehen zu sehr überwiegt im Körper, zu viel, sag mal, Feuer da ist und der Körper zu stark zu kämpfen hat. Und da ist eben das Ziel, bei 2:1 zu landen, also 3:1 bis 2:1. Das heißt wirklich, Omega-3 stark zu erhöhen und die Omega-6-Fettsäuren zu senken. Das ist zum Beispiel bei einer Omega-3-Diagnostik, so wie ich arbeite, und das geht relativ simpel und hat gute Effekte.
Okay. Ja, noch eine Frage, die mir immer da durch den Kopf geistert. Warum genau die Erythrozyten? Einfach, weil man die gut aus einer Blutprobe rauskriegt, oder hat das noch einen anderen Grund? Weißt du das?
Da würde ich jetzt vermuten, also das ist einfach in der Forschung so und das wird so gemacht. Deswegen, die sind halt auch sehr repräsentativ für den Lebenszyklus der Zellen im Körper. Ne? 120 Tage ist so ein Lebenszyklus unserer Erythrozyten und es scheint wohl sehr repräsentativ zu sein, dann auch als Marker.
Ja gut, das macht natürlich Sinn, dass man keine Zelle nimmt, die ewig alt nimmt und dann irgendwie veraltete Werte sich ausspucken lässt sozusagen.
Ja, es kann sein. Ja, unsere Hautzellen sind ja nur so 28 Tage, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, von dem Lebenszyklus. Und scheinbar eignen sich die roten Blutkörperchen da tatsächlich am besten.
Okay, gut. Ich denke, damit haben wir einen groben Überblick. Hättest du noch irgendwas, so wo du sagst, jenseits von den Nährstoffen, was man so machen könnte, um sich zu stabilisieren?
Ja, also jenseits von den Nährstoffen ist tatsächlich Schlaf das Wichtigste. Das, worauf ich am meisten Wert legen würde, gerade wenn wir sagen, wir haben stressige Zeiten und es ist gerade alles ein bisschen viel, dann rauben wir oft zuerst den Schlaf und dann wundern wir uns, warum wir krank werden. Das heißt, also Schlaf ist schon wirklich sehr, sehr wichtig. Und da gab es auch eine Untersuchung, das fand ich spannend. Menschen, die dauerhaft weniger als 7 Stunden Schlaf haben, die haben eine fast 3-mal häufigere, also höhere Wahrscheinlichkeit, Erkältungen zu bekommen, als die Menschen, die 8 Stunden oder mehr Schlaf haben. Ne? Das heißt, und wenn dann die Schlafqualität dazu noch gering ist, also eine schlechte Schlafqualität und eine kurze Schlafdauer, dann ist es 5,5-fach erhöht, krank zu werden, im Vergleich zu denen, die eine gute Schlafqualität haben und über 8 bis 9 Stunden schlafen. Ne, weil wir einfach okay. Nachts das Immunsystem aufräumt, sauber macht, sich erholt. Und ja, das Ungünstigste ist es immer, den Schlaf zuerst zu kürzen.
Also jetzt für die dunkle Jahreszeit, wenn man abends früh müde wird, auch einfach mal früh ins Bett gehen.
Ja, das wäre dann.
Okay, dann habe ich noch 3 Fragen am Schluss, die ich immer allen Interviewpartnern stelle.
Das klingt gut.
Was sind so in deiner Praxis der größte Top und der größte Flop bisher gewesen?
Was ich top finde, ist, wenn es hatte eine mit einer halbseitigen Gesichtslähmung, der prophezeit wurde, also aufgrund einer Virusbelastung, der prophezeit wurde, dass das Ganze sich über Monate hinziehen wird. Und wir dann mit Nährstofftherapie und Neuroathletik gearbeitet haben und sie wirklich nach 3 Wochen quasi schon symptomfrei war. Und ich denke, das ist echt ein großes Top, was man immer mal wieder erleben darf, auch was die Möglichkeit der Mikronährstoffe hergibt. Und größter Flop, gute Frage. Macht man sich nie so Gedanken. Es ist halt manchmal, was denke ich, jeder Therapeut kennt, ist sich in Sackgassen zu verlaufen, ne? Wo du dann einfach als Therapeut auch zu sehr überladen bist mit dem Lebensumfeld des Patienten und Klienten und dann auch einfach für dich verstehen darfst, okay, das ist jetzt nun mal an der Stelle so. Und dann auch du loslassen darfst, so gern du helfen möchtest.
Wenn der Patient quasi nicht in der Lage ist, das gerade umzusetzen, weil es sein Leben nicht hergibt, dass man dann selber den Schritt zurück macht und sagt, okay, ja, da kann ich jetzt nicht helfen.
Wenn er sich immer wieder von seinen Lebensumständen einfangen lässt und du einfach, ja, den Zugriff verlierst dann dadurch auch, ne? Und da denke ich, für alle Therapeuten einen Lernprozess dann auch loslassen zu können und zu sagen, es ist jetzt okay an der Stelle und dann auch einfach sich rauszunehmen.
Ja, in der Richtung kam das jetzt schon regelmäßig, dass das die größte Herausforderung definitiv ist.
Schön, okay.
Gibt es in der Nährstofftherapie einen Mythos, den du immer wieder klarstellen musst oder willst, weil es immer wieder falsch verbreitet wird?
Oh, da gibt's, das ist natürlich ein Feld mit 10.000 Mythen, die immer wieder rumgegeben werden. Ja, der größte Mythos ist halt, es gesagt wird immer, was wir vorhin hatten, ne, dass es das nicht braucht. Die Ernährung reicht aus, das ist eigentlich so der Standardspruch, der kommt. Und den auszuräumen ist eigentlich tatsächlich das Blutbild und die Symptomdiagnostik. Und mit dem beiden einfach die Augen öffnen zu können, dass das doch eine wichtige Rolle spielt, ja.
Ja. Okay, also das heißt, die Anleitung zum Mythos entmystifizieren ist in der Podcast-Folge, man darf sie notfalls jetzt nochmal hören, wenn es noch nicht hängen geblieben ist.
Ja.
Super. Und dein Geheimtipp für ein gesundes Leben, den du tatsächlich auch selber anwendest?
Mit Freude dabei sein, begeistert sein für die Themen, die wir machen, lachen. Also ich finde, die Grundemotion Freude macht es uns am leichtesten im Leben. Die sorgt dafür, dass wir Menschen anziehen in positiver Art und Weise, dass wir gute Energie in unser Leben ziehen, dass wir, sag mal, Feindliches fernhalten. Das gilt auch für Krankheitserreger. Auch da hilft Lachen und Freude. Einfach eine positive Lebensgrundeinstellung. Das ist das, was ich sehr lebe. Und auch mit dem Gewissen, dass man nicht 24 Stunden am Tag lachen kann, aber einen Großteil der Zeit mit einem Lächeln verbringen darf. Das ist so meine Lebensphilosophie.
Cool. Auch das eine Antwort, die ich überraschend oft gekriegt habe. Ich dachte, wenn ich Therapeuten frage, dann kriege ich irgendwelche abgefahrenen Gesundheitsrezepte. Aber die meisten sagen Gelassenheit und Freude an dem, was man tut.
Voll schön. Ja, ja. Na, dann wissen wir doch, dass das das Richtige ist.
Ja, doch. Dann scheint das wirklich so eine Grundlage zu sein, über die allgemeine Einigkeit bei den Therapeuten herrscht. Alles klar. Dann vielen Dank, Martin.
Ja, danke, Elfi.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle im Interview angesprochenen Studien sowie Firmen findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge mit meiner Kollegin wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal.